in dem Moment, wo ich feststelle, hey, das hätte ich nie gedacht, dass man das ohne Auto machen kann, aber jetzt habe ich es gemacht und das ist irgendwie gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar besser, würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen, zum Auto zurückzugehen. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, das nervt total öffentlich und mit dem Fahrrad und mit dem Auto ist es irgendwie super, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich es mit dem Auto ehrlich gesagt mache. Und gleichzeitig ist es aber so, je öfter ich halt ausprobiere, was ohne Auto zu machen, desto öfter mache ich die Erfahrung, dass das total gut geht.
Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Mein Name ist wie immer Florian Sturm und wir widmen uns heute der Frage, wie eigentlich ein autofreier Alltag gelingt. Den motorisierten Verkehr aus Innenstädten zu verbannen, und dabei geht es ja meist um Autos, also den Individualverkehr, dieses Ziel wird ja in schöner Regelmäßigkeit von Politikerinnen, von Lobbyisten oder Städteplanern ausgerufen. Aber ist das überhaupt realistisch? Und wie könnte das in der Praxis funktionieren? Um darüber zu sprechen, habe ich mir wie immer einen Gast vors Mikro geholt. Jakob Schwarz war über 20 Jahre lang eingefleischter Autofahrer und er hat den Zündschlüssel für quasi jede noch so kurze Strecke umgedreht. Inzwischen aber bestreitet Jakob seinen Alltag so autofrei wie möglich. In dieser Folge erzählt uns Jakob, was diesen Mobilitäts- und auch Mentalitätswandel bei ihm ausgelöst hat, wie schwierig oder einfach es ist, seinen Alltag autofrei zu organisieren und wie sich der Blick auf seine Heimatstadt Berlin verändert hat, seitdem er das Auto aus Prinzip fast immer stehen lässt. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Jakob Schwarz. Hallo Jakob, herzlich willkommen im Karl-Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Jakob, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
Tatsächlich vor 20 Minuten. Mein Hintern ist noch nass und ich bin gefahren von zu Hause hier ins Büro.
Und welches Geräusch verbindest du mit dieser Radfahrt ins Büro?
Oh Gott, sechsspurige Verkehrslärm mit Lastwagen, Bussen, Trambahnen, Autos, allem drum und dran.
Berlin am Montagmorgen also?
Berlin nicht an irgendeinem Montagmorgen, sondern am Montagmorgen, wo, glaube ich, alles streikt, was nicht individuell ist. Zumindest war es sehr, sehr voll.
Und hast du trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl, was du auch auf dieser Radfahrt noch erlebt hast oder dir in die Sinne rufen kannst?
Habe ich tatsächlich. Das, was ich heute Morgen besonders wahrgenommen habe, ist, dass es mich mal ausnahmsweise nicht gestört hat, sondern ich konnte da irgendwie ganz gut vor mich hinsegeln. Ich war im Kopf, glaube ich, auch schon so ein bisschen in dem Gespräch und konnte das irgendwie gut ausblenden, dass es rundherum war. Und das kann ich oft beim Fahrradfahren nicht. Also ich finde das Fahrradfahren keine sehr meditative Tätigkeit normalerweise, sondern es erfordert eben, finde ich, schon oft viel Konzentration und ja auch Anstrengungen manchmal. Und das war heute irgendwie nicht so, trotz allem.
Ja, ich denke gerade, wenn man in Berlin und dann auch noch an so einem Streiktag durch den Berufsverkehr muss, da ist die meditative Komponente wahrscheinlich relativ gering. Und du bist ja heute hier zu Gast, weil du das passt ja auch mit dem Streiktag ganz gut, weil du dein Leben seit einigen Jahren so autofrei wie möglich bestreitest. Das war ja aber nicht immer so. Du warst bis vor ungefähr 4-5 Jahren ein ziemlich eingefleischter Autofahrer, oder?
Ja, absolut eingefleischt. Da musste schon relativ viel passieren, damit ich das Auto stehen lasse, ja.
Woher kommt diese Faszination fürs Autofahren? Oder kam diese Faszination fürs Autofahren?
Also woher die kam, kann ich gar nicht wirklich beantworten. Die war einfach immer da. Das hat mich schon als kleines Kind immer fasziniert. Also sowohl jetzt irgendwie so mit Spielzeugautos und so habe ich schon immer viel gespielt, als aber vor allem auch mit richtigen. Also ich war sehr viel auf dem Land als Kind und da gab es natürlich Traktoren und man konnte als Kind, hat man das relativ früh gelernt, die zu bedienen. Also das waren jetzt keine Landmaschinen, ne, sondern der Typ hatte da halt so einen alten Traktor mal gekauft, irgendwo auf dem Schrott. Und mit dem haben wir halt das Fahren gelernt. Und das war einfach schon immer irgendwie da. Und mir hat es, ich weiß nicht, tatsächlich der technische Vorgang des Autofahrens auch schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich konnte es nicht erwarten, damit auch anzufangen und das offiziell zu dürfen. Also ich konnte es ja schon lange, aber ich durfte eben noch nicht. Und es war einfach immer in meinem Blut.
Dieser technische Aspekt, den du gerade ansprichst, da geht es dann vor allen Dingen darum, ne, man drückt irgendwie auf ein Pedal, da macht's Brumm und dieses Ding und man selber bewegt sich, oder? Das ist ja ein ganz anderer Vorgang als beim Fahrradfahren, wo man dann irgendwie beim Anstieg doch noch mehr in die Pedale treten muss oder im Zweifel sogar absteigen und schieben.
Naja, einerseits das, also die sozusagen Selbstwirksamkeit ist halt eine ganz andere, weil da, du hast dann relativ wenig Aufwand und sehr viel Ertrag, wenn du so willst. Was beim Fahrradfahren natürlich anders ist, aber ich meine auch tatsächlich den technischen Vorgang. Also das kann man ja auch mehr oder weniger virtuos gestalten. Also wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie so dieses klassische Motorgeräusch gehört, wenn alte, ich sag jetzt mal klischee-mäßig, alte Omas irgendwie Auto einparken und viel zu doll aufs Gas steigen und die Kupplung noch nicht kommt. Dann machst du und so. Das ist halt eine Art Auto zu fahren und die andere ist einfach so smooth. Und das war mir immer... Hat mir schon immer Spaß gemacht, das zu beherrschen. So.
Du hast aber relativ früh schon Fahrradfahren gelernt und deine Eltern, meintest du bei uns im Vorgespräch, waren auch eher so die Fraktion Fahrrad beziehungsweise so ein bisschen nachhaltig, oder?
Total. Also meine Eltern waren so, also wir hatten tatsächlich immer ein Auto, was aber eigentlich nie benutzt wurde. Das war so ein klassisches Wochenend- und Urlaubsauto. Also damit ist niemand irgendwie in die Arbeit gefahren oder ist niemand einkaufen gefahren oder so. Auch sehr zu meinem Leidwesen, muss ich sagen. Ich fand es als Kind immer doof, dass wir das Auto hatten, aber immer alles irgendwie anders machen mussten. Und meine Eltern waren also beide passionierte Radfahrer bis zuletzt, also bis so lange sie halt konnten. Mittlerweile, glaube ich, also fahren die nicht mehr, soweit ich weiß. Mein Kindergarten war ein Stück weg von uns und als ich noch ganz klein war, hat mein Vater mich da immer auf dem Kindersitz irgendwie hingefahren auf dem Fahrrad. Habe ich auch wirklich romantische Erinnerungen dran, wie es im Schnee geknirscht hat und die Kieselsteine und so. Und als ich dann, ich weiß nicht, 3 oder 4 war, habe ich so mein erstes eigenes kleines Fahrrad bekommen und bin dann so wie so im Gänsemarsch irgendwie dann halt, ich weiß nicht, ob vorne weg oder hinterher gefahren, aber genau. Und von da an einfach jeden Tag, also das war sozusagen normale Routine. Und natürlich dann auch in der Freizeit.
Bis dann aber irgendwann der Moped-Führerschein winkte, oder?
Ja, das konnte ich natürlich nicht erwarten. Da wurde ich dann, also als ich 16 wurde, war das schon weit vorher. Na, es ging sogar schon davor los. Ich hatte von unserer Nachbarin, die hatte so ein Mofa. Und das habe ich irgendwann von der abgekauft, weil die zu alt wurde, um das zu fahren. Und das dann eben mit auf diesen Bauernhof geschleppt, wo ich als Kind immer war, wo wir eben auch schon Traktor gefahren sind. Und da ging das dann los mit dieser Mofa-Fahrerei. Da waren wir, ich weiß nicht, 13, 14, denke ich mal. Und als ich dann eben endlich 16 wurde, habe ich natürlich sofort den Führerschein schon gemacht und hatte dann so ein Moped, so ein Knatterding irgendwie. Und ab da habe ich das Fahrrad stehen gelassen. Also da bin ich keinen Meter mehr irgendwie mit dem Fahrrad gefahren, sondern wirklich, also außer vielleicht, naja, es gab so, wenn ich jetzt wusste, ich gehe jetzt im Biergarten oder so, da trinke ich dann was, da bin ich dann in aller Regel schon auf dem Fahrrad gefahren. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so opportun, das hat man damals noch ein bisschen freizügiger gehalten. Aber ansonsten überall natürlich mit diesem Moped gewesen.
Und gab es dann auch Diskussionen zwischen deinen Eltern und dir, weil du eben fortan hast das Fahrrad überall, oder nicht überall, aber immer stehen lassen?
Nee, dieser Aspekt, das war denen irgendwie, das haben die mir selber überlassen. Die Diskussion war einerseits, mein Vater hatte da immer sehr Angst, dass ich mich mit so Motorrädern irgendwie über einen Haufen ballere. Und es gab da so einen Bestechungsversuch irgendwie, der war, glaube ich, wenn ich auf diesen Moped-Führerschein verzichte, würde er mir den Autoführerschein dann später bezahlen oder so. Habe ich aber nicht irgendwie nicht angenommen, diesen Deal, sondern da trotzdem drauf bestanden. Und später, als ich dann ein Auto hatte, da war mein Vater dann irgendwie davon genervt, dass ich die ganze Zeit eben auch Auto gefahren bin. Einerseits, weil es dann die wenigen Male, wo er es gerne gehabt hätte, war es dann plötzlich weg. Ich habe das dann auch einfach immer genommen und sehr selbstverständlich mir einverleibt. Und andererseits fand er das einfach auch zu Recht natürlich wirklich unnötig. Also ich bin von da, wo wir gewohnt haben und da, wo ich zur Schule musste, da gab es eine direkte U-Bahn-Linie in München. Das ist ja alles winzig. Also da wäre man 8 Minuten in der U-Bahn gesessen. Und ich bin halt lieber 25 Minuten im Auto gesessen, um in die Schule zu fahren. Also aus heutiger Sicht betrachtet kann ich da auch noch den Kopf schütteln. Aber damals entsprach das eben dem, was mir wichtig war.
Und diese Faszination fürs Auto, die hat ja dann auch bis vor wenigen Jahren angehalten, also über 20 Jahre. Meintest du im Vorgespräch, hast du eigentlich so gut wie alles mit dem Auto gemacht? Hast du mehrere Autos auch besessen? Jetzt nie die großen Luxusschlitten, aber das Auto hat dann doch den Alltag vielfach bestimmt, oder?
Ja, bestimmt weiß ich nicht. Also ich hatte fast immer ein Auto. Es gab schon auch Phasen, wo ich keine hatte. Und ich hatte halt immer, ich hatte jetzt nie in dem Sinn hochwertige Autos, sondern es war jetzt auch keine Regel, aber ich hatte einfach immer Autos, die unter 1000 Euro gekostet haben. Es waren halt immer irgendwelche Schrottkarren, aber schon auch welche, die ich irgendwie mochte und die ich irgendwie gut fand. Also so mal ein BMW, mal ein Audi und so. Und das hat meinen Alltag, ich würde sagen, nicht in dem Sinn bestimmt, dass ich jetzt irgendwie mit dem Auto festgewachsen wäre, aber ich habe es einfach sehr gerne halt für alles und für jede Strecke benutzt, wann immer das so irgendwie ging. Ich habe auch teilweise so gearbeitet, dass ich zu Fuß dahin gehen konnte, aber wann immer das nicht der Fall war, bin ich halt mit dem Auto gefahren. Also auch nach jahrelang nach Babelsberg zum Beispiel, wirklich einmal quer durch Berlin, durch allen Verkehrswahnsinn, den es da irgendwie gibt. Und es wäre mir nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen, da mal auch nur zu überlegen, ob man das auch mit Zug machen kann oder mit der S-Bahn oder, also mit dem Fahrrad wäre das ja sowieso zu weit gewesen. Aber auch, was weiß ich, nach Kreuzberg und auch teilweise selbst nach Mitte. Also ich habe eine Zeit lang mal gearbeitet da, wo ich jetzt wohne im Prinzip, in Mitte, als ich noch im Prenzlauer Berg gewohnt habe. Jetzt ist es genau andersrum. Also die Strecke, die ich quasi jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad fahre, bin ich damals in die andere Richtung immer mit dem Auto gefahren und habe mir da, also auch da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man das anders machen könnte, sondern ich habe dann da lieber irgendwie mich durch den Verkehr gequält und morgens Parkplatz gesucht und so.
Kannst du mir oder uns mal ganz kurz beschreiben, wie diese Fahrt, die du jetzt miteinander verglichen hast, wie die typischerweise mit dem Auto aussah und wie die jetzt mit dem Fahrrad aussieht?
Naja, die sah, oh Gott, das ist jetzt natürlich auch schon echt eine Weile her. Also mit dem Auto sah die halt in aller Regel ja erstmal so aus, dass das Auto schon nicht vor der Tür stand, sondern dass man ja, also in einem Stadtviertel wie im Prenzlauer Berg oder in den meisten Großstädten parkt man ja ein Stück weg. Also ich bin da erstmal hingelaufen. Dann ist es natürlich morgens im Berufsverkehr oft so, dass da irgendwie Müllabfuhr im Weg steht oder halt Ladeverkehr oder so. Also es war schon immer in gewisser Weise stressig, sich da durch diese ganzen Seitenstraßen erstmal durchzuzwängen, bis ich auf irgendeiner Hauptstraße war. Dann war ich natürlich meistens auch noch zu spät dran und eh schon so ein bisschen unter Strom. Naja, und dann habe ich mich da irgendwie durchgewurschtelt. Dann nach einer Zeit weiß man ja auch, wo die Staus sind oder wo man halt nicht abbiegen kann gut oder so. Und dann fährt man noch irgendwelche Schleifen und Bögen, um das zu umfahren. Also ich habe dann schon so ein gewisses Taxifahrergeschick entwickelt, um die Strecke ja sozusagen möglichst staufrei irgendwie zurückzulegen. Und dann eben versucht, da einen Parkplatz zu finden, was auch oft nicht ging. Und dann oft natürlich auch einfach irgendwie so illegal oder halblegal geparkt und mir dann halt einen Strafzettel eingehandelt, aber das hat mir schön in Kauf genommen.
Ja, der ist ja meistens auch billiger als die Parkgebühren in der Großstadt.
Ja, das glaube ich, das gab es damals noch nicht. Also die Parkgebühren, als das mit den Parkgebühren angefangen hat, da habe ich dann tatsächlich, das hat bei mir schon ein bisschen was verändert auch. Also das habe ich mir dann bei bestimmten Destinationen überlegt, aber es gab ja lange noch sehr viele Strecken, die man trotzdem gut fahren konnte. Also Kreuzberg zum Beispiel hat, weiß ich gar nicht, ob es da heute Parkgebühren gibt.
Und wie lange hast du mit dem Auto so im Schnitt gebraucht und wie lange fährst du denn heute mit dem Fahrrad?
Also ich würde sagen, es nimmt sich jetzt ehrlich gesagt nicht schrecklich viel. Also mit dem Auto war es, also wenn du jetzt die reine Fahrzeit nimmst, das ging, war ungefähr das Gleiche. Da sind es eben die Zeiten, die vorne und hinten noch dazukommen, die vor allem ins Gewicht fallen. Es waren so, ich würde sagen, wahrscheinlich 20 Minuten. Seit 25, naja 20 und jetzt vom Fahrrad ist so eine Viertelstunde ungefähr.
Und der Fahrradweg jetzt, Berlin ist ja jetzt auch nicht die große Fahrradidylle, wo man nur an der Spree langfährt, je nachdem, wo man denn hin will, sondern du hast es auch ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, da muss man auch viel für andere mitdenken und so ganz ungefährlich ist es auch nicht. Ist es trotzdem ein angenehmerer Weg für dich als mit dem Auto?
Also es kommt wirklich drauf an. Ich bin gerade mit dem Büro umgezogen und ich hatte mein Büro vorher einfach ein Stück weiter Richtung Westen. Und da hatte ich einfach eine sehr schöne Strecke, also das war gar nichts Besonderes, aber man konnte da durch Seitenstraßen fahren, da war kein Kopfsteinpflaster, da musste man jetzt irgendwie nicht über große Straßen, da war das mit dem Fahrrad super. Also hätte ich nicht im geringsten drüber nachgedacht, das mit dem Auto zu machen. Jetzt bin ich von der Strecke her nicht weiter weg, aber die Strecke ist einfach schlechter. Ich fahre jetzt, also das erste Stück ist Fahrradstraße und dann bin ich aber bestimmt die Hälfte der Strecke auf zwei- beziehungsweise dreispurigen Hauptverkehrsachsen unterwegs, wo eben auch dann nur teilweise Fahrradwege sind, wo man dann auf der Busspur teilweise unterwegs ist und entweder den Diesel vor sich hat oder von dem gejagt wird. Und da ist es schon so, dass ich, also ich würde da nicht mit dem Auto fahren, auf jeden Fall nicht mit dem eigenen. Also manchmal, wenn das Wetter irgendwie total schlecht ist und ich keine Lust habe, dann nehme ich mir so ein Carsharing-Auto. Aber ich würde diese Strecke nie im Leben mit dem Auto mehr fahren. Mhm. Aber ich kann das verstehen, warum Leute das machen auf dieser Strecke oder auf solchen Strecken.
Und vor 5 Jahren hast du dich ja dann entschieden, dass du möglichst autofrei unterwegs sein willst im Alltag. Woher kam der Sinneswandel? Weil wir haben ja gerade gehört, dass du vorher doch ganz gerne mal im Auto gesessen hast.
Sozusagen diese Entscheidung, möglichst autofrei leben zu wollen, die kam dann eigentlich erst im Nachgang. Das, was am Anfang stand, war schlichter Pragmatismus. Also ich hatte ein Büro wirklich ganz am anderen Ende der Stadt oder ziemlich am anderen Ende. Das war eine sehr lange Strecke, die man da fahren musste. Und am Anfang habe ich es natürlich sozusagen im Auto irgendwie probiert und dann im Prinzip an Tag 1 festgestellt, das geht auf gar keinen Fall. Also das, was auf so einer Kurzstrecke, wo du halt so ein bisschen um den Stauraum rumgondelst, irgendwie noch gerade geht, wenn du das morgens einmal so durch die ganze Stadt machst, da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und zwar auch, hat länger gedauert und es hatte dann auch noch den Effekt, dass ich eben abends nochmal, wenn ich zu Hause war, diese Parkplatzsuche hatte. Also es war wirklich effektiv eine sehr, sehr schlechte Lösung, da mit dem Auto hinzufahren. Es ging eigentlich auch nicht wirklich anders. Also da gab es eine S-Bahn hin, aber das hat auch lange gedauert und die ist dann morgens eben auch mal voll gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, probiere ich es halt mal mit dem Fahrrad. Und habe mir so 1,5 Jahre ungefähr habe ich da gearbeitet. Da habe ich mir das einfach sozusagen angewöhnt aus der Notwendigkeit heraus, dass es die beste Lösung war. Aber jetzt großartig Spaß hat mir das nicht gemacht. Das könnte ich jetzt nicht behaupten. Und es war jetzt auch, hat jetzt erstmal noch nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, oh, das will ich jetzt irgendwie immer machen. Sondern es kam dann zuerst im Lauf der Zeit, dass ich irgendwie so langsam gemerkt habe, das hat schon auch echt ziemlich gute Seiten. Also erstens mal, als ich halt im Büro ankam, war ich halt nicht irgendwie gestresst vom Auto oder also ja vom Autoverkehr oder vom Autofahren, sondern eben irgendwie so ganz gut ausgepowert von der Fahrradtour. Als ich abends zurückkam, hatte ich irgendwie einen guten Abstand zum Büro, weil ich eben auch so diese Arbeit an der frischen Luft sozusagen dazwischen geschoben habe. Und so nach einer Zeit hatte ich dann so auch meine Routen, die irgendwie, die ich dann ganz gut fand, wo ich eben so dann eben nicht mehr durch diese Hauptverkehrsstraßen entlang gefahren bin. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, okay, das ist irgendwie auch ganz schön, wenn so, keine Ahnung, der Frühling langsam kommt, dass du einfach so näher auch ein bisschen an der Natur bist, dass du die Jahreszeiten mitbekommst, dass du insgesamt einfach einen ganz anderen Kontakt bekommst zur Umwelt auch, also zu allem, was um dich rum ist, also inklusive, Dönerbuden und Hundegassigeher und was in Berlin alles noch so zur Umwelt gehört, aber irgendwie bist du halt näher dran, als wenn du in deinem Auto sitzt. Und das hat so angefangen, mir gut zu gefallen. Und gleichzeitig habe ich halt irgendwie aus der Fahrradfahrerperspektive auch zum ersten Mal eigentlich richtig gemerkt, wie krass das ist mit diesen Autos.
Siehst du Berlin jetzt anders als vorher?
Ja, sehr. Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe eben lange im Prenzlauer Berg gewohnt und fand das immer total schön und nett und kuschelig da, finde ich natürlich im Prinzip auch immer noch. Aber dass es erstens halt Prenzlauer Berg heißt, weil es wirklich ein Berg ist, auf dem man hoch muss und auch wieder runter. Und das zweitens alles voller Kopfsteinpflasterstraßen ist, die eben zum Fahrradfahren extrem schlecht geeignet sind und du dann den Berg hoch über Kopfsteinpflaster und so. Das hat bei mir, also das verändert jetzt natürlich nicht meine Wahrnehmung davon, wie das Stadtviertel ist, aber ich merke halt, dass es mir weniger Lust macht, da hinzufahren, weil es jetzt einfach viel anstrengender ist als irgendwo anders, wo eben kein Kopfsteinpflaster ist und kein Berg ist, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber was es vor allem verändert, ist, mein Bewusstsein dafür, wie die, also sozusagen wie der Platz der Stadt halt aufgeteilt ist und wie wahnsinnig viel Platz dafür drauf geht, dass da eben für Autos reserviert ist, also für parkende Autos, aber natürlich auch für, naja, also diese ganzen Straßen, die im Prinzip dafür gebaut sind, in wenigen Stunden des Tages den Berufsverkehr aufzunehmen, das sind den Rest des Tages ja einfach leere Betonflächen, die jetzt kaum Verwendung finden in dem Sinn. Also da würdest, wo du morgens halt 3 Spuren voll belegt hast, spätestens ab 10 Uhr wahrscheinlich eine Spur auch tun. Das nehme ich natürlich wahr und auch, was ich vorhin eben schon meinte, was sich so alles tut in der Stadt fernab der Straßen, das ist ja schon auch so ein bisschen wie so ein Wimmelbilderbuch. Also wenn du jetzt zumindest so in belebteren Innenstadtbereichen unterwegs bist, du kriegst natürlich, wenn du die Strecken öfter machst, auch ein ganz anderes Gefühl. Da, keine Ahnung, fährst halt jeden Tag an diese Späti vorbei, wo um die und die Uhrzeit der Typ steht und irgendwie eine raucht. Und auf der anderen Seite ist halt der Blumenladen, wo die das und das macht. Und irgendwie schafft es halt mehr Verbindung zu der Stadt, als wenn du halt im Auto sitzt, das ist so meine Wahrnehmung.
Und du meintest vorhin, dass der Umstieg oder der Fortgang vom Auto eher so pragmatische Gründe hatte bei dir und dir das Fahrradfahren in der Stadt auch gar nicht oder im Alltag dort gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Wie ist denn das jetzt, beziehungsweise wie hast denn du das dann trotzdem geschafft, obwohl du eigentlich nicht wirklich Lust hattest, da dran zu bleiben und dann ja auch sukzessive den weiteren Alltag aufs Fahrrad umzusteigen, ne? Einkaufen mit dem Fahrrad, deine Frau und du, ihr macht die Carework mit dem Fahrrad. Wie ging das weiter von, ich fahre einfach mal mit dem Fahrrad ins Büro, weil der Autoweg ziemlich bescheiden ist, zu autofreier Alltag?
Ich habe das einfach sehr zu schätzen gelernt, diese Direktheit, also dass ein Fahrrad in aller Regel einfach wirklich genau da steht, wo du es abgestellt hast, also vielleicht mal 10 Meter weiter, wenn da ein Fahrradständer ist, aber weiter ist es eben nicht. Und wenn du halt, wenn ich jetzt zum Einkaufen fahre, stelle ich es eben da dann vor den Laden ab. Und das ist irgendwie eine Art von Bequemlichkeit, die ich nicht mehr missen wollen würde. Also ja, diese Vorstellung, jetzt Parkplatz zu suchen, Ewigkeiten und dann dahin zu latschen und von da das Zeug wieder wegzuschleppen oder so. Oder jetzt, wenn ich meine Kinder in die Kita bringe. Also meine Tochter war jetzt 2 Jahre lang in der Kita, die musste ich so 15 Minuten ungefähr hinradeln. Auch wirklich keine schöne Strecke. Das hätte ich früher 100%ig mit dem Auto gemacht. Aber jetzt eben diese Vorstellung, dann muss ich die da in diesen Sitz reinzwängen und dann irgendwie anschnallen und dann muss ich da irgendwie, keine Ahnung, in 2. Reihe stehen oder so, das ist mir wirklich unbequem geworden. Also ich empfinde es, glaube ich, auch durch die Gewohnheit und durch das Kennenlernen dessen, was Fahrradfahren eigentlich ist, eigentlich immer noch als sehr viel angenehmer. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass ich mir da jetzt ein Opfer abbringe und irgendwie sage, ah, for the greater good of the planet oder so, lasse ich jetzt das Auto stehen, sondern es ist, ich habe es kennengelernt als einfach die bessere Alternative in vielen Fällen. Und es gibt auch andere Fälle, ehrlich gesagt. Gerade gestern sind wir als gesamte Familie zu meiner Schwiegermutter irgendwie gefahren, weil die Geburtstag hatte. Und meine Frau war total selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir da mit der U-Bahn hinfahren. Und ich hatte einfach wirklich überhaupt gar keine Lust, weil ich war irgendwie müde und irgendwie war eh schon alles viel an dem Wochenende und man musste an lauter Bahnhöfen vorbei, wo es irgendwie keine Fahrstühle gescheit gibt mit dem Kinderwagen. Es war mir einfach zu stressig und es dauert halt 45 Minuten statt einer Viertelstunde mit dem Auto. Und mit dem Fahrrad zu fahren war eben keine Option, weil unsere kleine Tochter noch nicht, also die ist, kann noch nicht sitzen. Das heißt, die hätte man jetzt nicht auf den Kindersitz oder einen Anhänger nehmen können. So, und dann machen wir das schon irgendwie auch noch, aber da ist eben, wie gesagt, der Vorteil vom Auto in diesem Fall so deutlich, dass ich es dann eben auch mal mache, aber das geht eben auch nur am Sonntag, ne? Auf dem Dienstagnachmittag wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
Das heißt, so ein autofreier Alltag, gerade auch in puncto Carework, der ist ja auch viel mit Organisation, mit Zusatzaufwand verbunden. Wie regelt ihr das bei euch im Alltag?
Naja, also wir versuchen natürlich einfach die Strecken kurz zu halten. So, das überlegen wir uns halt schon, soweit wir das beeinflussen können, irgendwie gut. Also wir brauchten eben neulich eine neue Kita und es war uns schon irgendwie wichtig, da was zu finden, was auf jeden Fall im Fahrrad-Einzugsbereich ist und eben, das heißt ja nicht nur, dass es sozusagen von der Distanz her halbwegs in der Nähe sein muss, sondern wir hatten zum Beispiel eine Kita im Blick, die wäre jetzt auch gar nicht schrecklich weit weg gewesen, aber für unsere beiden Jobs einfach in die falsche Richtung. Das heißt, wir hätten einfach einmal morgens komplett woanders hingemusst, als wir dann danach hingemusst hätten. Das hätte halt Wege erzeugt, die jetzt also schon sozusagen unter guten Bedingungen, also bei gutem Wetter etc., keinen Spaß gemacht hätten. Und naja, ich habe das jetzt, also meine Frau hat dies sozusagen angestellt, die hat einfach Glück, dass ihr Arbeitgeber in der Nähe ist. Ich bin Freiberufler und kann mir letztendlich ein Büro natürlich suchen, wo auch immer ich das will, und habe das natürlich schon auch immer im Blick gehabt, wie das mit den Wegen funktioniert. Also das ist so ein Aspekt davon. Der andere Aspekt ist, dass wir schon natürlich von der Planung halt auch überlegen, okay, wie können wir was irgendwie so legen, dass es eben zusammenpasst. Auch das ist nicht irgendwie, ja, nicht immer möglich, aber so gut es geht, machen wir das. Und viel machen wir auch tatsächlich einfach zu Fuß, wenn sich das irgendwie anbietet, also so als Mitnahmeeffekt sozusagen. Also weil was ich zum Beispiel persönlich nicht so wahnsinnig angenehm finde, ist jetzt mit Fahrradanhänger unterwegs zu sein. Und wenn du jetzt eben größere Einkäufe machen willst oder überhaupt Einkäufe machen willst und das auf dem Fahrrad zu balancieren, finde ich persönlich zum Beispiel eher unpraktisch. Und das gucke ich halt dann, dass wir das halt getrennt hinbekommen. Also dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, die Kinder von der Kita abhole und dann mit denen auf dem Fahrrad dann noch zum Einkaufen, sondern dass ich dann, erstmal nach Hause fahre, wenn ich eh nochmal mit denen auf den Spielplatz gehe und dann mit dem Kinderwagen unterwegs bin, das dann zum Beispiel so mache.
Und habt ihr als Familie noch ein Auto oder habt ihr euer Auto dann verkauft vor 4-5 Jahren?
Nee, wir haben noch ein Auto. Es ist immer mal wieder im Gespräch, ob wir das loswerden wollen. Wir sehen uns jetzt momentan einfach noch nicht so wirklich in der Lage, das zu machen, weil wir halt viel auf dem Land sind. Und eigentlich nur dafür benutzen wir es irgendwie noch. Und da sind wir halt noch so am Experimentieren, wie man es da irgendwie ablösen könnte. Also wir haben da halt auch erste Versuche gestartet, das mit dem Zug zu machen und irgendwie anders zu kombinieren. Aber du hast dann trotzdem halt vor Ort das Problem, dass du einfach da nicht richtig weiterkommst. Und also die Strecken, die wir da zurückzulegen haben, das ist halt vom Bahnhof bis zu dem Haus, wo wir dann immer hinfahren, halt, ich weiß nicht, 30 Kilometer, und das irgendwie mit Fahrrad und Fahrradanhänger. Also ich kenne Hardcore-Leute sozusagen, die das irgendwie machen. Da sind wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Und gleichzeitig ist es schon so, dass wir das als perspektivischen Wunsch eigentlich haben, da irgendwie eine bessere Lösung zu finden also auf jeden Fall eine bessere Lösung zu finden, als ein Auto hier in Berlin rumstehen zu haben, was wir dann alle paar Wochen mal benutzen, um irgendwie ins Brandenburgische zu fahren, beziehungsweise ins Mecklenburgische. Aber ja, also noch sind wir da nicht.
Und wie ist es, wenn ihr das Auto noch habt? Und du hast ja auch vorhin erwähnt, ne, das Stichwort Carsharing. Wie ist es dann mit der Prinzipientreue, wenn dieses Auto noch da ist? Ne? Nehmen wir mal an, da ist, ich weiß nicht, schlechtes Wetter, überfüllte Öffis, das Kind ist krank und der innere Schweinehund ist auch noch da. Verleitet die Tatsache, dass ihr dieses Auto habt, nicht dazu, dass man dann auch, oder dass ihr dann auch diese bequeme Lösung nehmt und ins Auto steigt, anstatt irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren? Oder seid ihr da so eisern in der Mentalität, dass ihr das Auto dann wirklich stehen lasst?
Also meine Frau auf jeden Fall sehr viel mehr als ich. Also für die ist es viel weniger im Bewusstsein, dass man das Auto überhaupt auch nehmen kann oder könnte. Wie gesagt, bei mir gibt es so, also diese Schwiegermutterstrecke ist so eine, an der ich wirklich irgendwie festhalte. Also ja, habe ich ja beschrieben. Ja, ansonsten, wie gesagt, es hat bei mir jetzt gar nicht so sehr was mit Mentalität zu tun, sondern es ist wirklich Pragmatismus. Also was ich immer wieder feststelle, wenn ich mal Erfahrungen mache, die besser sind, oder andersrum. In dem Moment, wo ich feststelle, hey, das hätte ich nie gedacht, dass man das ohne Auto machen kann, aber jetzt habe ich es gemacht und das ist irgendwie gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar besser, würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen, zum Auto zurückzugehen. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, das nervt total öffentlich oder mit dem Fahrrad und mit dem Auto ist es irgendwie super, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich es mit dem Auto ehrlich gesagt mache. Und gleichzeitig ist es aber so, je öfter ich halt ausprobiere, was ohne Auto zu machen, desto öfter mache ich die Erfahrung, dass das total gut geht. Und auch wenn es manchmal, also im landläufigen Sinne betrachtet, schief geht, zum Beispiel, dass man, was weiß ich, jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, total in den Regenguss kommt oder sonst irgendwas, oder mit den Öffentlichen unterwegs ist und es ist irgendwie total überfüllt oder so, dass dann doch auch oft lustige Aspekte drin sind, die das Ganze irgendwie so irgendwie dann doch zu einem Erlebnis gemacht haben oder dazu geführt haben, dass es unterm Strich trotzdem die bessere Erfahrung war, als jetzt mit dem Auto zu fahren.
Hast du von diesen Erlebnissen, die du gerade angedeutet hast, ein konkretes Beispiel für uns?
Ja, also zum Beispiel haben wir kurz nachdem unser zweites Kind geboren wurde, eine Reise geplant, weil wir da noch in Elternzeit waren. Und das hat sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben, dass wir das nicht auf gar keinen Fall mit dem Auto machen können, weil das auch mit dem neugeborenen Baby irgendwie blöd war. Und Teil der Reise war eben, dass wir an unterschiedliche Orte mussten, weil da irgendwelche Familiengeburtstagsfeiern waren. Das heißt, wir sind von Berlin nach Oberammergau gefahren, von Oberammergau nach Darmstadt, von Darmstadt nach Frankfurt, weil dann von dort aus wir noch in diesen Elternzeiturlaub uns aufgemacht haben und von da dann ja direkt nach Berlin zurückgekommen sind. Das heißt, es ging nicht mit dem Auto und wir haben gesagt, gut, also dann machen wir das jetzt mit Zug und Kinderwagen und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie, muss ich sagen, ziemlich einen Respekt davor, mit einem Neugeborenen und Babyschale und allem, was man da braucht, diese Reise zu machen. Und es ist natürlich prompt auch auf dieser Reise alles passiert, was man sich so vorstellen kann. Da gab es irgendwie entweder kompletten Zugausfall einmal auf einer Strecke, beziehungsweise auf einer anderen Strecke gab es Schienenersatzverkehr. Dann auf einer anderen Strecke ist zwar der Zug gefahren, aber nicht der Wagen, den wir gebucht hatten. Und dann ist beim Schienenersatzverkehr zwischen Oberammergau und Murnau dieser Bus einfach an uns vorbeigefahren und hat nicht angehalten. Den hätten wir aber dringend gebraucht, um zum Zug zu kommen. Also unter normalen Gesichtspunkten würde man die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, nie wieder machen wir so eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wir waren trotzdem so heilfroh, dass wir das gemacht haben, weil das irgendwie halt nicht gestört hat. Ja, es ist dann irgendwie schiefgegangen, hat dann irgendwie länger gedauert, aber wir waren halt auch im Urlaub, es war irgendwie egal. Wir hatten trotzdem irgendwie eine relativ entspannte Zeit da mit den Kindern im Zug und sind da halt rumspaziert und waren im Speisewagen und was weiß ich was. Und in Erinnerung hatten wir aber immer noch ähnliche Reisen, die wir mit nur einem Kind im Auto gemacht hatten, die eben total anstrengend waren, weil so ein Kleinkind halt jetzt nicht 6 Stunden logischerweise Auto fahren kann. Wir mussten dann die ganze Zeit immer irgendwo Übernachtungsstopps machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollten, dann Pausen auf irgendwelchen Autobahntankstellen, damit das Baby mal strampeln kann, eine Stunde. Und es war dann total anstrengend, auch nur bis München zu kommen. Und in dem Fall war es halt trotz aller Widrigkeiten eine coole Reise, bis nach Oberammergau zu fahren.
Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchem Mindset man rangeht, beziehungsweise auch in welcher Situation man wahrscheinlich ist. Weil wenn man jetzt an, ich weiß nicht, Ostermontag oder Karfreitag dieselbe Reise machen würde, dann sähe das vermutlich auch mit der Resilienz, mit der Stressresilienz ein bisschen anders aus, nehme ich mal an.
Ich vermute ja. Ehrlich gesagt, kann ich gar nicht richtig sagen, weil das vermeiden wir natürlich. Also auch das gehört zu dem, was ich vorher sagte. Wir versuchen halt, ja, genauso wie mit den Einkaufsfahrten oder Kita-Fahrten, uns einfach auch in diesen, wenn wir aufs Land fahren, Fahrten aus den Hauptverkehrszeiten rauszuhalten und fahren dann irgendwie früher los oder später zurück oder so.
Und Jakob, du hast viele Jahre auch in der Werbe- bzw. Filmbranche gearbeitet. Wir haben jetzt schon viel über die Nachteile von Autoverkehr, gerade in Städten gesprochen, beziehungsweise von den Vorteilen von den öffentlichen, beziehungsweise von einem autofreieren Alltag. Warum denkst du, hat das Auto in der Gesellschaft in Deutschland vermutlich oder auch in anderen Ländern der Welt, warum ist das Auto dann noch so als die 1A-Top-Lösung für Mobilität verankert?
Naja, also das hat natürlich sozusagen historisch betrachtet ja schon einen extremen Freiheitswert. Also du hast ja gerade auch Werbung angesprochen, wenn man sich irgendwie anguckt, wie das so in meiner Großelterngeneration in den 50er und 60er Jahren, wie da Autowerbung war und wie auch Autofahren empfunden wurde. Das war halt das große Freiheitsversprechen. Und solche Sachen, glaube ich, die halten sich hartnäckig, auch wenn sie dann eben eigentlich schon lange nicht mehr stimmen. Also das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Und auch in der Autowerbung, ich habe ja viel auch damit irgendwie zu tun gehabt. Da geht es natürlich, da werden Autos ja nie dargestellt, wie sie im Alltag denn auch tatsächlich vorkommen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Werbung hast für irgendeinen riesen BMW oder so, da ist ja nie die Frage, wie kriegst du den in der Innenstadt geparkt, sondern den siehst du dann auf irgendwelchen Panoramastraßen entlang zischen oder so. Also das hat, glaube ich, sicherlich damit was zu tun, dass es da einfach Assoziationen gibt, die hartnäckig festsitzen. Das andere, denke ich mal, das hattest du ja vorhin auch angesprochen, so dieses Thema der Selbstwirksamkeit. Also das ist einfach ein Also auch davon bin ich ja zum Beispiel heute noch überhaupt nicht frei. Ne? Also ich im Auto zu sitzen hat in gewisser Weise, also wenn es denn mal geht und man jetzt nicht im Stadtverkehr feststeckt, einfach das Radio anzumachen, aufs Gas zu steigen und irgendwie gemütlich irgendwo entlang zu fahren, ohne jetzt einen großen Aufwand zu haben, ohne eben den berühmten Prenzlauer Berg hochbuckeln zu müssen. Das hat natürlich einen gewissen Reiz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele Leute so eine Art Refugium ist. Also wenn du in deinem Auto sitzt, hast du halt deine eigenen vier Wände irgendwie bei dir. Was da drin ist, ist irgendwie, teilst du halt mit niemandem. Also welche Musik da läuft oder nicht läuft. Du kannst da irgendwie Telefonate führen, du kannst da irgendwie in Ruhe deinen Kaffee trinken, was weiß ich, was Leute alles machen im Auto.
So war das für dich vermutlich früher auch, oder?
Absolut. Also das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich bin früher sehr oft zwischen Berlin und München hin und her gefahren. Das hat mich im Zug allein schon deswegen immer gestresst, weil ich da nicht rauchen konnte. Ich habe früher sehr viel geraucht und dann immer irgendwie in Naumburg oder da gab es immer so einen Halt, wo der Zug mal 3 Minuten gehalten hat statt einem. Da musste man dann so schnell raushüpfen und so 2 Züge nehmen. Das ging natürlich im Auto besser und ja, in der Tat, auch so dieses für sich sein, das hat eine gewisse Qualität. Das kann ich auch nachvollziehen, warum Leute das gut finden. Und dann ist es aber, glaube ich, auch einfach viel, ja, letztendlich einfach die Gewohnheit. Man denkt nicht drüber nach, dass man das auch anders machen könnte oder kommt gar nicht auf die Idee, das auch nur mal auszuprobieren. Und dann, also das, damit kann ich mich jetzt immer so gar nicht identifizieren, aber es ist, glaube ich, schon auch irgendwie so eine Statussache in gewisser Weise. Also es gibt halt auch viele Leute, die finden es halt irgendwie gut, dass sie dieses oder jenes Auto haben und identifizieren sich damit und wollen das irgendwie auch zeigen.
Identifizierst du dich inzwischen mit deinem Fahrrad? Oder bist du stolz, wenn du mit dem Fahrrad durch Berlin fährst?
Nee. Das würde ich nicht sagen, aber ich habe mich, ja, ich weiß auch nicht, habe ich mich mit meinem Auto identifiziert? Das würde ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Also, ich glaube, nee. Also, so weit würde ich wirklich nicht gehen. Ich mag mein Fahrrad. Ich habe irgendwie so ein alles Flohmarkt-Ding irgendwie, was super fährt und nicht geklaut wird, mit dem bin ich irgendwie ziemlich happy. Aber identifizieren würde ich nicht sagen. Und stolz bin ich da jetzt auch nicht drauf. Ich bin, also wenn es gut läuft, freue ich mich drüber, dass ich das für mich entdeckt habe. Und das ist irgendwie ist auch teilweise so, dass ich an diesen Autokolonnen irgendwie vorbeifahre und mich einfach drüber freue, dass ich jetzt nicht einer von denen bin, die da drin sitzen und denken, dass sie frei sind, sondern dass ich sozusagen auf der anderen Seite das für mich entdeckt habe, dass ich hier frei bin.
Und du arbeitest ja jetzt inzwischen seit mehreren Jahren auch als Karriere- und als Visionscoach und bist quasi per Beruf mit Leuten zusammen, die in irgendeiner Art und Weise in einer Sackgasse stecken. Also so ähnlich kommt mir das auch zumindest bei vielen Leuten in dieser Mobilitätsdebatte vor. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass uns manchmal das Bewusstsein dafür fehlt, dass es auch anders geht, dass es eben auch, wenn es manchmal für den einen mehr, für den anderen weniger mit Aufwand verbunden ist, aber dass das Auto nicht die einzige und alleinige Lösung ist. Fehlt uns da manchmal dieses Bewusstsein? Ich meine, du hast auch viele Jahre für Changing Cities und die Kiezblocks für mehr und besseren Fahrradverkehr in Berlin lobbyiert. Wie war das da, als du mit den Leuten ins Gespräch gekommen bist?
Also sehr, sehr gespalten tatsächlich. Also es gab viel Resonanz von Leuten, die das total super fanden. Also wir haben ja dann auch Unterschriftenaktionen gemacht und so. Und es gab viele Leute, die das sehr positiv bewertet haben und sich richtig gefreut haben, dass jetzt jemand sich mal der Sache annimmt, weil die dann halt sagen halt, ja, ich wohne auch schon lange hier und es hat mich auch schon immer gestört, dass hier so viel Verkehr ist. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt's halt schon sehr starke Ablehnung, wobei ich bei der Ablehnung immer vor allem interessant fand, dass es viele Leute gab, die gesagt haben, ja, Verkehrsberuhigung finde ich schon gut und das muss auch sein und das Klima und so, aber nicht so. Also es soll schon irgendwie sein, aber es soll nicht das sein, sondern irgendwas anderes. Und was es dann aber anderes sein sollte, da haben dann natürlich die Ideen gefehlt oder da gab es zumindest keine klare Resonanz drauf. Und das fand ich eigentlich sehr viel erstaunlicher als die Leute, die halt sagen, nee, das wollen sie auf gar keinen Fall. Also die gab es natürlich auch, die gesagt haben, irgendwie grüne Verschwörung, was weiß ich. Und man in den Städten sollte alles wieder offen sein und überall parken und 60 km/h. So, das überrascht mich jetzt nicht. Aber Leute, die es eigentlich gut finden, aber dann so ganz konkrete Maßnahmen nicht tragen wollen oder nicht sich dafür irgendwie öffnen können. Das fand ich den interessanteren Aspekt. Und da, also du hast ja gerade das Thema Coaching angesprochen, wenn ich da jetzt aus einer Coaching-Sicht drauf gucken würde, würde ich halt, also kann ich das in gewisser Weise wiedererkennen. Das gibt es auch durchaus bei Klienten, die irgendwie kommen und sagen, ja, sie wollen irgendwie das und das verändern oder sind mit dem und dem unzufrieden. Und die reden dann auch irre gerne drüber. Aber wenn es dann darum geht, es wirklich zu verändern, da hapert es dann oft oder merkt man dann eben, dass sie dann Schwierigkeiten bekommen und anfangen irgendwie sich so ein bisschen rumzulavieren, Ausreden zu finden. Und es ist auch natürlich, also das ist das so aus neurobiologischer, neuropsychologischer Sicht total klar. Also Veränderung ist erstmal total gefährlich. Veränderung ist was eigentlich sozusagen aus systemischer Sicht unbedingt gilt zu verändern, weil das Energie kostet. Ne? Du kannst, wenn du Dinge veränderst, nicht mehr deinen Reflexen folgen, sondern du musst dann permanent sozusagen aktiv irgendwas eben anders machen als vorher. Und das macht das menschliche System nicht gerne.
Und hast du für Leute, die das jetzt aber tatsächlich mal probieren wollen, Veränderung allgemein oder aber eben auch Veränderung in Bezug auf einen autofreieren Alltag, hast du da Tipps als Coach aus deiner Expertise, wie man das trotzdem machen und schaffen kann?
Naja, also sozusagen als Coach gibt man jetzt im Prinzip keine Tipps. Ich würde als Coach, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen, hey, ich würde wirklich jetzt gerne auf mein Auto verzichten oder aufs Fahrrad umsteigen, aber ich komme da irgendwie nicht weiter, was kann ich da machen? Also würde ich immer erstmal anfangen, glaube ich, einfach die Motivation sich irgendwie anzugucken und sagen, warum willst du gerne aufs Fahrrad umsteigen oder warum willst du das Auto gerne hinter dir lassen? Und es ist eben oft so, wenn Leute dann anfangen, Visionen zu entwickeln oder sich das klarer zu machen, wofür das eben gut wäre, so ja, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen abnehmen und es wäre bestimmt gesünder und für die Umwelt wäre es irgendwie auch besser und dann hätte ich auch das Gefühl, ich trage dazu was bei und so. Also sich diese positiven Effekte sozusagen bewusst zu machen, kann halt motivierend wirken einfach. Und andersrum kann man halt anfangen, so hinderliche Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen oder insgesamt sich mal anzuschauen, was einen bislang davon abhält. Also wenn du jetzt jemanden zum Beispiel fragst, oder wenn jetzt jemand sagt, ich würde ja gerne umsteigen, aber es geht halt nicht, dann halt mal zu gucken, okay, wo sind denn ganz genau die Aspekte, an denen es hapert? Also was sind die Strecken, für die du es brauchst oder was sind die Situationen, die sich nicht anders lösen lassen? Und das einfach mal aufzuschlüsseln. Aber wenn du jetzt nach einer Empfehlung fragst, würde ich grundsätzlich immer sagen, einfach mal ausprobieren und zwar am besten diese Strecken und diese Situationen, die man sich am allerwenigsten vorstellen kann und einfach Erfahrungen damit sammeln und eben dann gucken, okay, was war daran gut, wovon hätte ich sozusagen gerne mehr und was war irgendwie blöd und was soll irgendwie anders sein. Und da kommt man dann halt drauf, keine Ahnung, in der frischen Luft, dann hat mir gefallen, diese Hauptverkehrsstraße fand ich irgendwie blöd. Da kann man halt irgendwie gucken, gibt's eine andere Route oder was kann man da machen? Und wie gesagt, das ist meine eigene Erfahrung. Wenn man einmal anfängt, sich darauf einzulassen, findet man das, glaube ich, relativ schnell gut. Das kann ich mir kaum anders vorstellen, dass es jemandem wirklich nicht so geht. Und die Probleme, also dass man halt nass wird, wenn es regnet, okay, das lässt sich jetzt nicht ganz vermeiden natürlich, aber da findet man dann in aller Regel ja auch Umwege drumherum. Da kann man dann sagen, okay, dann an dem Tag nehme ich dann die U-Bahn oder an dem Tag nehme ich dann halt ein Carsharing-Auto, aber das ist dann trotzdem nicht eins, was ich immer vor der Tür stehen habe. Oder
was würdest du sagen, was kostet dich in so einem autofreien Alltag am meisten Anstrengung und was ist so für dich der größte Benefit, die größte Belohnung?
Die größte Anstrengung, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde es tatsächlich sozusagen schwierig, bei der Stange zu bleiben, wenn ich jetzt selber, also wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe eh schon keine Energien und dann bin ich auch noch mit irgendwelchen Widrigkeiten konfrontiert. Also meinetwegen, ich bin eh schon total K.O., das Baby war irgendwie die ganze Nacht wach und jetzt habe ich heute noch diese Strecke, da geht's den Berg hoch und jetzt regnet es auch noch. Das ist natürlich, also das sind dann auch Momente, in denen ich es dann auch einfach nicht mache, ehrlich gesagt, sondern da würde ich dann aber auch, also wie gesagt, unser Auto benutze ich da eigentlich dann kaum. In so einer Situation würde ich dann so ein Carsharing-Auto mir einfach mal gönnen und nicht weiter drüber nachdenken, aus dem Gefühl auch heraus, ich will mir sozusagen diese Fahrradfahrerfahrung gar nicht kaputt machen durch sowas. Und ansonsten, also an normalen Tagen, habe ich nicht wirklich nicht das Gefühl, dass mich das so irgendwas kostet oder dass das irgendwie ein Verzicht ist oder so, sondern da ist es eher eine, ja, weiß ich nicht, wie man halt, wie man andere Sachen auch einfach macht. Also da passiert jetzt gar nicht groß bei mir was in der Überlegung. Und der größte Gewinn ist, ja, ich würde sagen, tatsächlich Unabhängigkeit. Also ich irgendwie, an einem Auto hängt halt so viel Rattenschwanz dran. Also das sind ja nicht nur die Parkplatzsuche, sondern das ist ja auch irgendwie der, was ich, das muss halt in die Reparatur, das muss getankt werden, braucht Ölwechsel, neue Luft in die Reifen. Also solche Sachen kommen ja irgendwie dazu und es hängt viel mehr hinten dran als beim Fahrrad. Und das sind natürlich Sachen, die haben wir noch, weil wir es ja nach wie vor haben, wie gesagt, dieses Auto, aber dadurch, dass wir es kaum benutzen, fällt es halt kaum ins Gewicht. Also das sind, aber wenn ich jetzt aus den Zeiten, wo ich das sozusagen tagtäglich benutzt habe, war das einfach viel stärker Alltag, dass dann auch irgendwas war mit dem Auto und dann musste das in die Werkstatt und was weiß ich. Und das finde ich beim Fahrrad den extremen Vorteil, dass es so easy, simpel ist, man kann es überall hinstellen, es ist kein Ballast einfach.
Und im Zweifel auch noch selber reparieren, was bei einem Auto immer schwieriger wird.
Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt allerdings auch nicht ganz weit vorne dabei, das zu machen.
Jakob, ich habe fürs Ende von unserem Gespräch noch 4 Halbsätze für dich, bei denen ich dich bitten würde, dass du die ganz spontan vervollständigst. Anfangs fiel mir der Umstieg auf einen autofreien Alltag schwer, weil
man nicht mehr aus Gewohnheit gehandelt hat, sondern dass eine neue Routine etablieren musste.
Inzwischen bin ich aber überzeugt, dass
Fahrräder das beste Fortbewegungsmittel, also zumindest solange wir uns im städtischen Bereich bewegen. Wenn wir aufs Land gehen, ist es anders, aber sobald wir im städtischen Bereich sind, dass Fahrräder das beste Fortbewegungsmittel überhaupt sind und dass es ein historischer Unfall war, dass wir an diesem Punkt, wo wir ja schon mal waren, dass wir von dem abgebogen sind.
Das war eine super Überleitung zum nächsten Halbsatz, denn wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, kann ich?
Mensch sein, fällt mir spontan ein.
Das ist eine interessante Antwort. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Warum bist du Mensch, wie kannst du Mensch sein, wenn du auf dem Fahrrad bist?
Naja, so ein bisschen das, was ich eingangs schon sagte, ist, es fühlt sich verbundener an. Also es ist von der Geschwindigkeit verbundener, es ist irgendwie von den Blickachsen verbundener, es ist von der Haptik verbundener mit der ganzen Umwelt. Also du spürst eben Regen, Wind, Schnee, Sonnenschein, alles sehr unmittelbar in einem Auto. Gerade heute, wo die ja irgendwie klimatisiert und schallisoliert sind und so, steigst du da ein, bist halt in deiner eigenen Welt. Du bist eben, keine Ahnung, du hältst eben auch mal viel eher an, wenn du jetzt jemanden am Straßenrand triffst, du kannst einfach, hältst irgendwie kurz anquatschen mit dem oder du, was weiß ich, hast noch die Post dabei, fährst am Briefkasten vorbei, schmeißt es rein. Du bist einfach näher an deiner Umwelt dran als in dem Auto. Und du kannst das natürlich auch überall hin mitnehmen. Also sozusagen den Zugang zur Stadt, den du mit dem Auto bekommst, der ist zum Glück, muss man sagen, ja dann schon letztendlich begrenzt. Zwar viel weniger, als man das vielleicht aus Fahrersicht gerne hätte, aber das Auto hört halt an der Straße auf. Mit dem Fahrrad fährst du dann doch mal hier an einem Bach entlang, dadurch irgendwie in einen Park. Du kannst es, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, nehme ich das Fahrrad halt mit, stelle es da irgendwie an den Zaun. Das ist irgendwie so ein viel, viel unmittelbarer. Du kannst einfach schnell draufspringen, so und musst nicht irgendwie erst einsteigen, anschnallen und so.
Ein sehr schönes Plädoyer fürs Fahrradfahren. Der letzte Halbsatz: für die Mobilität in Deutschland wünsche ich mir?
Also letztendlich Flächengerechtigkeit in allererster Linie und halt eine Gleichberechtigung letztendlich. Und zwar in jeglichem Sinne. Also dass Verkehrsmittel gleichberechtigt oder gleichberechtigter betrachtet werden, dass aber auch VerkehrsteilnehmerInnen irgendwie in ihrer Gesamtheit halt mehr gesehen werden und dass es irgendwie auch ein Bewusstsein dafür gibt. Also wir sprechen jetzt ja hier viel über Fahrradfahren oder FahrradfahrerInnen und es gibt ja aber natürlich auch FußgängerInnen und es gibt irgendwie Leute, die halt irgendwie auch noch andere Fortbewegungsbedürfnisse oder Erfordernisse haben als die. Und das fände ich irgendwie schon cool, wenn es mehr einfach ein stärkeres Bewusstsein dafür gäbe, und zwar auf allen Seiten. Also jetzt gar nicht nur so bei der Autofahrerlobby, sondern schon auch bei den FahrradfahrerInnen. Das ist halt vor allem im städtischen Bereich halt einfach wahnsinnig viele verschiedene Interessen gibt, die da zusammenkommen. Und das ist irgendwie cool wäre, wenn so Städte Begegnungszonen werden würden, wo halt alle Raum haben und alle irgendwie so miteinander sein können.
Die Vision nehme ich mal als würdiges Abschlussstatement von dir. Jakob Schwarz arbeitet als Karriere- und Visionscoach in Berlin, bestreitet seinen Alltag seit 5 Jahren fast komplett autofrei und ist überzeugt, dass das viel mehr von uns tun sollten. Jakob, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch und frohe Fahrt.
Das war mein Gespräch mit Jakob Schwarz. Und darin hat er mir vor allem eine Sache wieder stärker ins Bewusstsein gerufen, die ich schon fast wieder vergessen hatte. Dass Absolutismen selten funktionieren. Als ich anfing, mich auf diese Podcast-Folge vorzubereiten, habe ich zuerst gedacht, wer autofrei unterwegs ist, der verzichtet komplett aufs Auto. Doch das ist selbst in einer Großstadt wie Berlin nicht völlig problemfrei möglich, geschweige denn im Umland. Aber mit dem Verzicht aufs Auto ist es vermutlich ähnlich wie mit dem Verzicht auf tierische Produkte. Ohne konkrete Zahlen zu kennen, würde ich schätzen, dass es weitaus mehr Flexitarier, also Leute, die hin und wieder mal ein Steak essen, gibt, als konsequente Vegetarierinnen oder Veganer. Und so profitiert das Klima vermutlich mehr von den Flexitariern, also durch ausgewählten, gezielten und gut überlegten Konsum, als durch kompletten Verzicht. Das, glaube ich, würde so auch im alltäglichen Mobilitätsmix funktionieren. Manchen Menschen fällt der Verzicht aufs Auto leichter, anderen, auch aufgrund vom Wohnort oder der beruflichen Situation, deutlich schwerer. Doch wenn alle mit der grundlegenden Prämisse rangehen, ich lasse das Auto so oft wie möglich stehen, dann ist schon viel gewonnen. Wie wir aber diese Prämisse in möglichst vielen Köpfen verankern, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wer jetzt denkt, für manche Situationen brauche ich aber unbedingt ein Auto, den lade ich ein, diesen Glaubenssatz beim nächsten Mal ganz wertfrei zu überprüfen und doch mal die autofreie Alternative auszuprobieren. Am Karl-Podcast und dem dazugehörigen Magazin arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gerteis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass der Brite Thomas Stevens der erste Mensch war, der die Welt auf einem Fahrrad umrundete? Als Stevens vor fast genau 139 Jahren, am 22. April 1884, in San Francisco mit seinem Hochrad losradelte, war er gerade mal 29 Jahre alt. Über 2,5 Jahre und gut 22.000 Kilometer später schloss er seine Reise ab. Allerdings nicht in San Francisco, sondern im japanischen Yokohama. Von dort brachte ihn dann ein Schiff zurück an die Westküste der USA. Auf seiner Reise durchquerte Stevens nicht nur Nordamerika, sondern auch England, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Er fuhr durch den Irak, durch Iran, durch Afghanistan, Indien, Hongkong und China. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, waren die Radwege Ende des 19. Jahrhunderts fast überall noch schlechter ausgebaut als heute beispielsweise im ländlichen Brandenburg. Ein Großteil seiner Strecke musste Stevens also laufen. Wer liebt, der schiebt, oder? Während seiner Reise schrieb Stevens, der als Autor und Abenteurer sein Geld verdiente, mehrere Artikel für die Zeitschrift Outing. Dessen Besitzer war der Fahrradproduzent Albert Pope. Er finanzierte Stevens auch die Reise. Schließlich war der auf einem Pope-Hochrad unterwegs. Im Anschluss an seine Reise, wir schreiben das Jahr 1887, veröffentlichte Stevens das Buch Around the World on a Bicycle, das trotz seiner gut 1000 Seiten ein großer Erfolg wurde. Mit diesem abenteuerlichen Ritt in die Historie des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und E-Bike-Welt findet ihr auf unserer neuen Online-Plattform www.bike-x.de und, ganz wie gewohnt, auf dem Instagram-Profil vom Karl-Magazin. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte Expertinnen und Gäste in der Zukunft wünscht, Lasst uns gern eine Nachricht in den Kommentaren da oder schreibt uns über die sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.